Einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Wir haben gerade schon zwei Konfliktlösungsmöglichkeiten kennengelernt. Das erste war eine Trennung, das zweite war der Krieg, der für beide nicht gut ausging. Und das ist auch das Thema der Predigt heute Morgen: Konflikte, Chancen und Risiken. Ich darf zunächst schöne Grüße bestellen von meiner Gemeinde, der evangelisch-freilichen Gemeinde Wiedenest, und vom Präsidium unseres Bundes. Ganz herzliche Grüße an eure Gemeinde. Und wenn Michael Noss wüsste, dass ich heute hier predigen würde, dürfte ich auch von ihm schöne Grüße bestellen. Mache ich einfach. Corona bewegt uns alle noch massiv, auch uns als Freikirchen. Für uns als Freikirchen ist Gemeinde ja immer mehr als nur Gottesdienst. Wir lieben die Begegnung, wir möchten singen, wir wollen evangelisieren. Und all das ist zurzeit nur eingeschränkt möglich und wir brauchen Geduld. Und dennoch habe ich mich entschieden, heute Morgen eben nicht über Covid-19 zu predigen, kann man ja auch machen, sondern über ein Thema, über das eigentlich sehr selten gepredigt wird, nämlich über das Thema Konflikte. Und ich habe gedacht, das müssen wir ändern, da gibt es Bibeltexte zu, da muss man auch mal drüber predigen. Und dann ist mir eingefallen, dass das ja doch wieder irgendwas mit Covid-19 zu tun hat, denn diese ganze Corona-Situation schürt ja massiv Konflikte. Ja, das fängt ja schon in der Gemeinde an. Was ist erlaubt, was nicht? Wie machen wir es denn? Müssen wir jetzt die Abstandsregeln noch einhalten oder sind wir vorsichtig? Da gibt es unterschiedliche Meinungen, kann ganz schnell zu einem Konflikt führen. Oder in unserer Gesellschaft. Ja, wenn man gesehen hat, was da gestern los war. Ne? Auf der einen Seite eine Demonstration, die erst verboten wurde, dann wurde sie wieder erlaubt. Übrigens ein Zeichen dafür, dass unsere Demokratie funktioniert, ja, weil man kann nicht einfach was verbieten, was erlaubt ist, dann entscheidet das Gericht anders. Dann hat die Demonstration stattgefunden, dann wurde sie wieder abgesagt, weil man sich nicht eingehalten hat. Das ist ja massiv konfliktfähig. Und dann haben die Leute tatsächlich gestern den Reichstag gestürmt. Das geht ja gar nicht. Die Bilder, die es da gibt mit Reichskriegsflaggen und so weiter vor unserem Parlament. Da sehen wir, wie konfliktträchtig auch diese Pandemie uns bedrückt. Und insofern habe ich gedacht, das Thema doch was mit Covid-19 zu tun. Aber wir gucken mal. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit Konflikten. Steckst du gerade in welchen oder nicht? Bist du ein konfliktfähiger oder freudiger Mensch oder eher ein konfliktscheuer Mensch oder nur ein lieber und guter Mensch? Ich bin zwar ein lieber und guter Mensch, aber ich habe ständig Konflikte. Ich weiß gar nicht, woran das liegt, aber bin ich doch eigentlich so nett. Letztes Jahr hatte ich einen verwandtschaftlichen Konflikt. Und diesen Konflikt konnten wir restlos klären, nach heftigen Diskussionen. Und unsere Beziehung leidet unter diesem Konflikt nicht mehr. Einen anderen Konflikt hatte ich mit einer Institution unseres Bundes. Das ging auch heftig, E-Mail-Verkehr hin und her. Am Ende waren wir zusammen in Spandauer Brauhaus in Berlin und haben da nochmal schön gequatscht und konnten den Konflikt restlos klären. Dann hatte ich einen Konflikt mit meinem Arbeitgeber in Berlin und dieser Konflikt ist so ausgegangen, dass wir uns trennen. Ja, zwar fair und ohne verbrannte Erde, aber die Lösung in dem Konflikt ist jetzt hier die Trennung. Jetzt denkt ihr euch, wen haben wir uns denn da eingeladen? Jetzt ist ja voll der Streithengst. Das stimmt nicht. Ich mag eigentlich gar keine Konflikte, aber das Leben ist nun mal so. Ich komme immer wieder in Konflikten. Ich scheue sie. Sie stressen mich. Sie sind lästig. Und es liegt daran, dass in Konflikten immer irgendwie auch ein Beziehungsaspekt drin ist. Man kann das ganz selten trennen. Ich liebe zwar den sachlichen Konflikt, ja, wenn man zum Beispiel in einer Sitzung sitzt und dann streitet man sich um die Sache, ja, von mir aus auch eine Stunde, man diskutiert, man tauscht Argumente aus, man weiß aber ganz genau, man mag sich, ist sachlich. Mag ich total gerne. Aber oft und fast immer kommt das Persönliche damit rein. Man kann das ganz schwer trennen und das macht Konflikte so leidig. Und manchmal auch so schlecht, weil die persönliche Ebene sich mit der sachlichen Ebene vermischt. Ich habe aber auch gemerkt im Laufe meines Lebens, dass es manchmal gut ist, Konflikte auszulösen. Man kann Konflikte planen, weil durch den Konflikt entsteht im besten Falle eine Veränderung zum Positiven. Und wenn der Konflikt nicht ausgelöst wird, bleibt alles so, wie es ist. So funktioniert ja auch unser Staat. Wir haben eine Regierung und eine Opposition und die Opposition kritisiert, ja, schürt den Konflikt und die Regierung muss jetzt überlegen, ob sie darauf reagiert oder alles so lässt. Wir können dann wählen. Und im besten Fall wird es besser dadurch. Und in Familien ist das auch so. In unserem Esszimmer, im Wohnzimmer, da hängt folgendes Bild. Da haben wir es schon. Das kann man jetzt gar nicht lesen, weil es ist ja eigentlich kein Bild, es ist ja eigentlich ein Text. Und deswegen gehen wir mal jetzt einen Auszug weiter. Es handelt sich um einen Auszug aus den Confessiones, aus den Bekenntnissen vom großen Kirchenvater Augustinus, der 354 bis 430 gelebt hat. Und er hat ganz viel geschrieben und unter anderem das hier, also das ist der Auszug, das ist jetzt ein Text aus dem Auszug, und darin kommt vor: miteinander reden und lachen, sich gegenseitig Gefälligkeiten erweisen, sich necken, dabei aber auch Achtung einander erweisen, mitunter sich auch streiten, ohne Hass, wie man es auch mal mit sich selber tut, manchmal auch in den Meinungen auseinandergehen und damit die Eintracht würzen, einander belehren und voneinander lernen. Wir haben uns dieses Bild aufgehangen, weil es einfach super beschreibt, was in einer Familie passieren kann. Man streitet sich ab und zu. Das kommt auch in den besten Familien vor. Und Augustinus hat diesen Text ja nicht für Familien geschrieben, sondern ganz allgemein. Seine Konfessionen sind so eine Art Werbeschrift für das Christentum, dem man sich anschließen sollte, seiner Meinung nach. Und dabei ist er ganz realistisch. Er weiß, wenn Menschen zusammenleben, dann streitet man sich mal, dann entstehen Konflikte. Das ist einfach so, auch wenn alle gute Absichten haben. Und was er jetzt macht, er sieht das Ganze positiv. Er sagt, man neckt sich manchmal. Necken ist ja so die harmlose Variante des Konflikts. Ja, das ist so schön. Und doch ist es so ein bisschen auch streiten. Dann sagt er, die nächste Stufe ist, man streitet sich manchmal. Aber wenn wir uns streiten, sagt er doch bitte ohne Hass. Weil man führt ja auch manchmal mit sich selber einen inneren Streit. Und deswegen hasst man sich doch nicht. Sondern man geht in einen inneren Dialog, streitet zwei Seelen in meiner Brust. Und so ist das doch auch unter Menschen. Wir streiten doch dann eben ohne Hass. Und dann geht man manchmal auch mit den Meinungen auseinander. Und damit, und das finde ich total schön Begriff, würzt man die Eintracht. Also man kommt gar nicht zu Zwietracht, aber man würzt so die Eintracht. Man streut so ein bisschen Salz in die Suppe oder Pfeffer oder Öl ins Feuer, aber das ist immer noch das gemeinsame Feuer. Finde ich ein ganz schönes Bild. Und insofern hat mir das gefallen, weil Augustinus auch die Chancen in Konflikten erkennt, die positiven Möglichkeiten, wo wir eher immer die negativen Möglichkeiten sehen und auch manchmal Konflikte vermeiden wollen oder Konflikte kaschieren, Konflikte kaltstellen, aber sie sind damit eigentlich nicht gelöst, sondern sie sind entweder unterm Teppich und der Teppich wird immer unrunder oder und das ist nicht die Lösung. Sie können die Eintracht würzen. Damit komme ich zu meinem zweiten Punkt. Wo und wie erleben wir denn eigentlich Konflikte? Ich behaupte, überall, wo Menschen zusammen sind, kommt es zu Konflikten und Streit. Es entstehen immer Meinungsverschiedenheiten. Manchmal kleine, manchmal große. Und wir können jetzt auch in der Konfliktforschung Konflikte definieren. Wir können sie klassifizieren. Wir können verschiedene Konflikt- oder Eskalationsstufen unterscheiden. Es kann von einer starken Diskussion über einen handfesten Streit bis hin zum totalen Krieg eskalieren. Diskutieren ist sinnvoll, Krieg nicht. Sieht man ja bei diesem Autofilm, ne? Irgendwann ja, geht's nicht mehr. Ne? Und wir können natürlich auch immer Konflikte lösen. Und ich habe mal versucht, eine ganz einfache Darstellung hinzukriegen, wie wir, wie du, wie ich Konflikte in der Regel erleben. Es ist einmal erstmal so, dass wir als Menschen, ich sage jetzt mal so, zusammenleben. Und das zeigt die erste Linie. Das ist so, wir leben in einer bestimmten Situation, ganz normal, gehören wir hier, was weiß ich, zur Gemeinde. Und irgendwann auf einmal entsteht ein Konflikt. Aus heiterem Himmel, oder er hat sich schon lange angezeichnet. Oder in der Familie, wir leben miteinander und dann entsteht der Konflikt. Und jetzt können wir diesen Konflikt lösen. und können anschließend auf einer höheren Ebene, auf einer höheren Stufe weiterleben, weil wir den Konflikt vernünftig gelöst haben und alle sind wieder zufrieden. Vielleicht haben wir sogar was Besseres erreicht. Das ist ja der ganz normale Alltag, ne? Und dann gibt's die Variante 2, da leben wir auch zusammen, auch ganz normal, und dann entsteht der Konflikt, aber der Konflikt führt dazu, dass wir gemeinsam verlieren. Wir haben den Konflikt nicht gelöst, es ist die ganze Zeit miese Stimmung und wir leben plötzlich auf einer schlechteren Ebene weiter. Wir sind also eine Stufe tiefer gerutscht. War eigentlich nicht der Sinn der Sache, aber ist leider passiert. Und dann gibt es noch die Variante 3. Wir haben in einem Konflikt einen Gewinner und einen Verlierer. Der Gewinner lebt vermeintlich auf der höheren Stufe weiter und der Verlierer fliegt nach unten. Ihr merkt schon, Variante 1 ist super, Variante 2 und 3 ist schlecht. Und das passiert jeden Tag tausendfach. Menschen haben Konflikte und wählen bewusst oder unbewusst grob einer dieser drei Varianten. Nehmen wir mal den Autofilm, ne? Ganz klar, am Ende waren die verletzt, die Autos fuhren nicht mehr, die sind sich da beim Einkaufen begegnet und haben das Ganze auf einer niedrigeren Stufe abgeschlossen. Oder nehmen wir den heftigen Konflikt in Syrien. Eine totale Katastrophe, ein politischer Konflikt in diesem Land. Es gibt nur Verlierer und weltweit, weil ein Konflikt in einem Land hat ja immer Auswirkungen auf den Rest der Welt, was wir ja zum Beispiel an den Flüchtlingsströmen sehen. Grauenhaft. In meiner Nachbarschaft, da gibt es eine Familie, da redet die Tochter nicht mehr mit der Mutter. Seit Jahren. Schlimme Sache. Jetzt geht es darum, wie wird das Haus aufgeteilt. Da muss man ja nun mal miteinander reden, weil die Mutter ins Altersheim gekommen ist. Ein Riesenproblem. Es geht überhaupt nicht voran. Jetzt haben sie endlich eine Lösung gefunden, aber es hat Jahre gedauert. Die ganze Zeit aufgrund eines Konfliktes das Leben im Grunde genommen eine Stufe niedriger angesetzt. Wir kennen den Konflikt auf der Arbeit, den Streit unter Kollegen bis hin zum Mobbingopfer. In der Schule, eine ganze Klasse verschwört sich. Da hat man sozusagen die Klasse, die das Mobbingopfer hat, und sich darüber belustigt, dass da jemand fertig gemacht wird. Die haben Spaß, die leben vermeintlich auf einer höheren Stufe und das Mobbingopfer lebt auf einer ganz schlimmeren, unteren Stufe. Und auch in Ehen erleben wir das. Paare versöhnen sich nach dem Streit und leben weiter auf einer höheren Ebene. Es gibt verbrannte Erde, den Rosenkrieg. Die streiten sich so richtig, Gericht, Sorgerechtsstreit, Haus verkauft, tiefere Ebene oder im schlimmsten Fall gewinnt einer von den beiden und die Kinder sind der Verlierer oder der andere Partner. Naja, und als Christen kennen wir sogar den Konflikt in der Gemeinde und in der Regel lösen wir den ja so, oder? Nee, leider auch nicht. Es gibt ganze Gemeinden, die sich kaputt streiten. Und wo Leute dann gehen oder wo es Gewinner und Verlierer gibt. Überall, wo Menschen zusammenkommen, entstehen Konflikte und immer ist die Frage, wie lösen wir den? Zum Positiven oder zum Negativen? Deswegen ist ja die Frage, weil man ja beide Möglichkeiten hat, es positiv zu lösen, also die Situation zu verbessern oder zu verschlechtern, ist der Konflikt an sich falsch? Ist der Konflikt schon Sünde? Haben Adam und Eva im Paradies gestritten, vor dem Sündenfall? Ich weiß es nicht. Der Konflikt scheint mir eher so zu sein wie Unkraut. Unkraut ist ja jetzt erstmal nicht falsch, aber stört an bestimmten Stellen. Und das Beste, was man macht, ist, man rupft das Unkraut aus. Oder durch den Sündenfall gekommen, Schweiß und Tränen. Also Schweiß ist ja erstmal nichts Schlimmes, so, ne? Aber man sollte danach duschen und nicht in die Gesellschaft gehen. Also das ist jetzt erstmal nicht falsch, es ist da, man hat ein Problem, man muss es lösen. Und deswegen ist der Konflikt auch nicht falsch, man muss ihn lösen. Er ist einfach da, er gehört zu unserer real existierenden Welt. Und da kommt jetzt der Durcheinanderbringer rein, der Diabolos, der Teufel, und der macht uns das Leben gerade in Konflikten schwer. Der schafft es nämlich, dass wir andauernd die Konflikte falsch lösen. Und da kommt dann das Problem rein, die Sünde, die fatale Folge. Und wir kennen beides, ne? Wir erleben, dass Konflikte geschlichtet werden, dass man sich einig wird, dass aufgrund einer harten Auseinandersetzung eine Verbesserung eintritt. Es gibt Versöhnung. Leute sprechen wieder miteinander. Kompromisse werden erzielt. Friedensverträge werden abgeschlossen. Es läuft besser als vor dem Konflikt. Die Eintracht wurde gewürzt. Und dann erleben wir auch das Gegenteil. Wie kann es gelingen, Konflikte positiv zu lösen? Und dafür würde ich gerne mit euch ein paar Bibelstellen betrachten. In der Bibel wird ja auch immer wieder von Konflikten berichtet. Der erste Konflikt ist zwischen Kain und Abel. Der ging für beide schlecht aus. In Variante 3. Abel war tot, ja, und Kain musste sein Leben lang fliehen. Das ist keins Mal. Ganz schlecht. Dann kennen wir den Konflikt zwischen Abraham und Lot. Die hatten Streit um das Weideland. Und Abraham als weiser älterer Mann lässt seinem Neffen die Wahl und sagt, pass auf, such dir das Land aus. Lot wählt die Gegend um Sodom und Gomorra. Und Abraham kriegt die schlechtere Gegend, aber die beiden verstehen sich und gehen auseinander. Und als Lot dann Schwierigkeiten hat in Sodom, haut Abraham ihm sozusagen da raus durch sein Gebet. Also die haben den Konflikt um das Weideland gut gelöst. Wir kennen den Konflikt zwischen David und Saul. Über Jahre zog der sich. Immer wieder, ne? Am Ende war Saul der Verlierer. Und auch in den neutestamentlichen Gemeinden gab es eine Menge Konflikte. Der erste große Konflikt, da ging es um die Wurst, ums Essen. Ja, da kann man herrlich streiten ums Essen, das ist ja auch existenziell. Und zwar wurden ja in der Urgemeinde die Witwen versorgt, gab ja keine Versorgung, so wie in unserem Staat. Und da hatten so die griechischen Witwen den Eindruck, sie werden benachteiligt gegenüber den jüdischen Witwen. Das war also noch ein Essenskonflikt und ein Kulturkonflikt. Und es gab so richtig heftigen Streit und die Gemeindeleitung damals musste sich damit auseinandersetzen, wie sie das jetzt löst. Und die Lösung war, man hat Diakone eingesetzt, die dann das Essen verteilt haben, damit das die Apostel nicht mehr machen mussten, damit die Zeit hatten, sich auf Predigt und Lehre und Gebet zu konzentrieren, und die Diakone haben die Arbeit gemacht. Gleichzeitig wurden Mitarbeiter freigesetzt, Leute wurden empowered, Leute wie Stephanus traten aus und Philippus, das waren ja die Diakone. Ja, also Wahnsinn, ne? Eine super Lösung für einen Streit. Der ging gut aus, auf einer höheren Ebene. Und dann, direkt danach, das Apostelkonzil in Jerusalem, wo es um die Frage geht, was dürfen denn eigentlich Christen aus den nichtjüdischen Völkern? Müssen die dasselbe tun wie die Juden? Ein Riesenstreit. Und dann hat man beraten und diskutiert, ein Konzil veranstaltet. Man ist zusammengekommen, hat Gott gefragt und der Heilige Geist hat hinterher geredet, wir machen das jetzt so und so, und alle waren sich einig. Und dann kommt der Konflikt, den wir gerade gelesen haben, zwischen Paulus und Barnabas. Und Steffi sagte schon, der ist eigentlich nur ganz klein, aber sie kamen scharf aneinander. Und da muss es so richtig gescheppert haben, sodass sie sich trennten. Tja, was ist das jetzt? Hier streiten zwei theologische Vollprofis miteinander. Der große Apostel Paulus und der Apostel Barnabas. Barnabas war ja der Mentor von Paulus. Barnabas hat Paulus ja erstmal überhaupt reingeholt, nachdem er die Christen verfolgt hat und gesagt hat, ich coach dich jetzt. Der Sohn des Trostes, Barnabas, der schon das Grundstück verkaufte in Jerusalem und dem Erlös der Urgemeinde spendete. Josef hieß er mit Beinamen. Manche sagen, das ist der Schreiber des Hebräerbriefs wahrscheinlich. Er ist später als Märtyrer auf Zypern gestorben, sagt die Kirchengeschichte. Also das war jetzt nicht irgendwer, das war der Förderer von Paulus. Und der gerät mit Paulus aneinander, weil er auch einen anderen Menschen fördern wollte, nämlich Johannes Markus. Johannes Markus war mit auf der ersten Missionsreise und hat die dann abgebrochen. Ja klar, das war nicht gut, aber es war ja auch nicht so schlimm. Der Mann war jung und ja, da hat er halt mal einen Fehler gemacht. Jetzt kann man sagen, naja, wer war denn dieser Markus? Der Markus, der hat später das Markus-Evangelium geschrieben. Das ist also einer der vier Evangelisten. Das war nicht irgend so ein Haiopai oder so. Ja, das war einer der vier Evangelisten, das Markus-Evangelium. Schön kurz, ne, damit man auch durchkommt. Ja, also hat er gut gemacht. Das war Markus. Das wusste man zu dem Zeitpunkt natürlich nicht. Und dann war da Paulus. Der Paulus, der Durchzieher, der Gemeindegründer, der Cheftheologe, der Macher, der Völkerapostel. Und der konnte es jetzt nicht sehen, dass jemand, der die Hand an den Flug gelegt hat und zurückgezogen hat, also der hat ja jetzt hier keine zweite Chance verdient. Er kommt überhaupt nicht in die Tüte. Das machen wir nicht. Und es ging jetzt hier noch nicht mal um eine theologische Frage. Es ging ums Prinzip, es ging einfach nur um eine prinzipielle Frage. Gibt man jemandem eine zweite Chance oder nicht? Und es gelingt den beiden, Paulus und Barnabas, soweit wir das aufgrund der Quellenlage beurteilen können, den Konflikt zu lösen. Ihre Lösung lautet Trennung. Distanz. Das mag zunächst überraschen, aber diese Trennung war in diesem Fall tatsächlich der bessere Weg. Denn bevor man sich ständig fetzt und hinterher nur noch verbrannte Erde da ist, dann darf man sich auch trennen. Das ist in Ordnung. Warum denn nicht? Vorsichtig, jetzt bezieht das nicht auf eure Ehe als allererstes. Ja, da ist das zwar auch eventuell wahr, aber eine Ehe ist ein Bund. Das ist nochmal eine andere Kategorie. Ja, da sollte man mit Trennung vorsichtig sein. Aber da kann ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Aber durch die Trennung, die hier stattfindet zwischen diesen beiden Kalibern, Paulus und Barnabas, wurde tatsächlich, zumindest würde ich es jetzt so interpretieren, eine höhere Ebene erreicht. Ich will euch das gerne darlegen. Und es zeigt auch manchmal, oder es zeigt hier, dass manchmal Gott auf unserem Konfliktmist, den wir so produziert haben, Gutes wachsen lassen kann. In diesem Fall gibt es jetzt plötzlich zwei Missionsreisen statt eine. Was ja erstmal gut ist. Statt zwei Leute missionieren jetzt vier. Für die Ausbreitung des Reiches Gottes ganz klar von Vorteil. Und es gibt jetzt zwei Leute, die gefördert werden. Denn Barnabas gibt Johannes Markus noch eine Chance, der später das Markus-Evangelium schreibt. Und Paulus nimmt Silas mit. Und Silas ist ja voll das Glaubensvorbild. Das war ja der, der da dieses Gefängnis zum Einkrachen gesungen hat, zusammen mit Paulus mitten in der Nacht. Das war ja jetzt auch eine Nummer der Silas. Und dieses geschieht aufgrund dieses Konfliktes. Und offensichtlich ist es ihnen dann auch im späteren Verlauf der jungen Kirchengeschichte gelungen, ihre Beziehung auf Distanz einigermaßen zu kitten. Paulus rechnet in seinen späteren Briefen, wie zum Beispiel den Galaterbrief oder auch im Kolosserbrief, nicht mit Barnabas ab. Der äußert sich dann nicht negativ. Und wir sehen sogar, dass Paulus später wieder mit Johannes Markus zusammenarbeitet. Und zwar schreibt er in Kolosser 4, Vers 10, es grüßt euch Aristarch, der mit mir im Gefängnis ist, ebenso Markus, der Vetter von Barnabas. Seinetwegen habe ich euch ja schon Anweisungen gegeben, nehmt ihn freundlich auf, wenn er zu euch kommt. Das heißt, der Markus, den er da geschasst hat, ist später an seiner Seite im Gefängnis und lässt die Gemeinde in Kolossea schön grüßen und sagt, den müsst ihr aufnehmen. Versöhnung. 2. Timotheus 4, Vers 1. Ach nee, das habe ich ja schon, ist ja auf derselben Folie, ne? Da schreibt er, nur Lukas ist noch bei mir, der ja übrigens die Apostelgeschichte schreibt, bringt Markus mit. Er kann mir gute Dienste leisten. Also Paulus hat es geschafft, hier den Konflikt zu überwinden, den er selber geführt hat. Und weil Paulus weiß, wie man mit Konflikten umgeht und dass sie entstehen, schreibt er vielleicht später folgenden Satz an die Christen in Galatien. Er schreibt in Galater 5, Vers 13 folgendes. Ihr aber, Brüder und Schwestern, seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt, sondern durch die Liebe diene einer den anderen. Denn das einzige Gesetz ist in dem einen Wort erfüllt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich sag mal, bis hierhin werdet ihr diesen Text vielleicht kennen, weil das wird oft zitiert. Was jetzt kommt, ist viel besser, wird aber fast nie vorgelesen. Wenn ihr euch aber untereinander beißt und fresst, Luther, so seht zu, dass ihr nicht einer von den anderen aufgefressen werdet. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Paulus schreibt hier in eine reale Gemeindesituation. Und ich sage, bei euch, da geht es ja manchmal auch ganz schön ab. Ne? Ihr fresst manchmal, ihr beißt euch manchmal. Ne? Alles soweit in Ordnung, Komfort. Aber fresst euch nicht auf. Fresst euch bitte nicht auf. Mein lieber Scholli, da war richtig was los in der Urgemeinde bei den ersten Christen. Konflikte, heftige Konflikte, das war normal. Es wurde attackiert, zugebissen. Und Paulus gibt hier deshalb einen Tipp und sagt, ihr müsst das lösen. Und kurz zusammengefasst lässt sich das in diesen drei Stichworten. Liebe deinen Nächsten, wenn du streitest. Ja? Streite mit dem Wissen, dass das mein Nächster ist, den ich liebe. Liebe deinen Nächsten. Fress den anderen nicht auf. Treib es nicht zu weit. Ja? Übertreib es nicht. Überspann den Bogen nicht. Hast du ja in der Hand. Und wandel dabei im Geist. Denn der Heilige Geist schafft Früchte, Frieden, Freude, schafft Versöhnung, hilft dir beim Streit. Irre, oder? Und diese Einstellung macht es möglich, auch im 21. Jahrhundert, auch in einer Gemeinde, Konflikte anzugehen und zu lösen und tatsächlich eine höhere Stufe des Zusammenlebens zu erklimmen. Halten wir fest, die Bibel ist realistisch. Konflikte entstehen. Wir sehen, dass sie im Rahmen der Urgemeinde positiv gelöst werden konnten. Paulus mahnt an, dass man sich nicht gegenseitig auffrisst, dass man den Nächsten liebt, wenn man streitet. Und das gilt immer. Und wenn wir das tun und dabei im Geist wandeln, dann können wir eine höhere Stufe des Zusammenlebens erreichen. So, Geschwister, was macht er jetzt damit? Habt ihr viel gehört? Ein paar Bibelstellen gewälzt. Was hat das jetzt mit dir zu tun? Nun, du musst dich entscheiden. Wie willst du mit deinen Konflikten in deinem Leben weitermachen oder umgehen? Ob in deiner Familie, in der Gemeinde, auf der Arbeit, in der Schule, in deiner Partnerschaft. Was willst du? Beißen und kratzen? Okay. Oder willst du auf jeden Fall gewinnen? Willst du auffressen? Willst du siegen? Oder möchtest du lieber auf einer höheren Stufe weitermachen? Oder vielleicht sogar getrennt, um nicht zu viel verbrannte Erde zu hinterlassen? Und an dieser Stelle muss man natürlich auch sagen, es liegt nicht nur an dir alleine, einen Konflikt zu lösen. Wenn dein Konfliktgegner keine Lösung will oder den Konflikt verneint, dann kann man tatsächlich nicht so viel machen. Kalte Konflikte, also verneinte Konflikte, verdeckte Konflikte, die da sind, aber nicht auf die heiße Herdplatte geschoben werden. Nur heiße Konflikte sind lösbar, kann man nicht lösen. Das ist leider so. Dann gilt natürlich die große geistliche Kunst, die Paulus dann auch in Römer 12, Vers 17 schreibt. Wenn euch jemand Unrecht tut, dann zieht es niemals mit gleicher Münze heim. Seid darauf bedacht, vor den Augen aller Menschen bestehen zu können. Soweit es möglich ist und auf euch ankommt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Nehmt keine Rache, holt euch nicht selber das Recht, meine Lieben, sondern überlasst das Gericht Gott. Er sagt ja in den Heiligen Schriften, ich bin der Rächer, ich habe mir das Gericht vorbehalten, ich selber werde vergelten. Das ist natürlich ganz große geistliche Kunst. Und das darf man auch nicht falsch verstehen. Das gilt nicht für Verbrechen, die man hiermit decken soll, sondern für den Konfliktfall. Jetzt denkst du vielleicht, boah, wie soll ich meine Konflikte lösen? Das ist unmöglich. Ich bin schon viel zu tief in den Konflikt drin. Ich habe fast alle Eskalationsstufen durch. Vielleicht ist er auch schon vorbei und die Erde ist verbrannt. Und wenn man so in sein Leben zurückguckt, dann sieht man ja, da hat man es nicht geschafft, hier hat man es nicht geschafft, da hat man es geschafft. Meistens ist es ja immer beides. Vielleicht hast du auch keine Hoffnung mehr und vielleicht bist du sogar der Konfliktantreiber. Dann fasse neuen Mut heute Morgen. Fasse neuen Mut. denn auch hier bist du ganz auf Jesus angewiesen. Jesus ist ja derjenige, der unsere größten Konflikte gelöst hat. Am Kreuz ist er ja für unsere größten Konflikte gestorben. Du brauchst Jesus in deinen Konflikten. Wir brauchen Jesus in unseren Konflikten. Ich brauche Jesus in meinen Konflikten. Ja, wen denn sonst? Ich hab doch nur Jesus, auf den ich mich verlassen kann, der mir meine Schuld vergibt, der durch seinen Geist in mir wirkt und mir hilft, Böses mit Gutem zu überwinden oder die zweite Meile zu gehen oder die Wange hinzuhalten oder weise vorzugehen. Wir brauchen Jesus in allen unseren Konflikten. Es gibt keine andere Möglichkeit. Und damit können wir auch nochmal zwischenmenschliche Konflikte neu angehen. Wir können auch nochmal nicht gelöste Konflikte angreifen. Das ist meine Überzeugung. Und wenn du merkst, das ist bei dir dran, dann fasse neuen Mut. Greif nochmal positiv an, zusammen mit Jesus in dir. Und das bedeutet natürlich auch, dass man sich mal überlegt, wie kann man einen Konflikt lösen, dass man sich mal so ein paar Gedanken macht. Da gibt es ja unheimlich viel gute Literatur zu, die man lesen kann. Ich habe hier mal was mitgebracht, 5 Kopien, lege ich mal hier hin. Wenn ihr heute Nachmittag noch eine Lektüre braucht von einem Theologen, Alexander Strauchhaus, der aus der amerikanischen Brüderbewegung, der gibt so 10 Tipps und 5 habe ich mal hier ganz schnell mitgebracht. Er sagt, wenn du streitest und wir streiten, sei unter der Kontrolle des Geistes. Das schreibt Paulus ja auch im Galaterbrief. Behalte die Kontrolle über die Leidenschaft des Zorns, schreibt er. Ja, man kann ja auch richtig zornig werden, ne? Ganz wichtig, nicht sofort austicken, Abstand halten, feststellen, ich ärgere mich, ich habe hier einen Konflikt, wie können wir ihn jetzt lösen? Versuche, Bereiche der Übereinstimmung zu finden, sei nachsichtig und versöhnlich, halte Liebe und Wahrheit im Gleichgewicht. 5 Tipps von 10, 10 hat er insgesamt. Für dich und mich gilt eben nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn, sondern es gilt, kriegst auch noch meine rechte Backe. Ach, du brauchst noch eine zweite Meile? Eigentlich bin ich kaputt. Ja, aber okay, komm. Ja, machen wir. Weil die Hoffnung besteht, dass wir den Konflikt lösen. Stellt euch vor, wir würden unsere Konflikte als Chance begreifen. Du würdest deine Konflikte als Chance begreifen. In der Familie, in der Nachbarschaft, in der Gemeinde. Vielleicht könntest du sogar dankbar werden für Konflikte. Und wenn wir das nächste Mal einen Konflikt erkennen, dann würden wir sagen, Moment mal, da ist ja ein Konflikt. Da habe ich ja jetzt die Möglichkeit, auf einer höheren Stufe zu arbeiten. Ja, das könnte man ja auch sagen. Darum werde ich mich bemühen. Da will ich mit Hilfe der Nächstenliebe und des Geistes Gottes in mir rangehen und diesen Konflikt bearbeiten. Nicht schön, aber vielleicht nötig. Denn das Unkraut soll ja nicht überall wuchern. Und zu viel Schweiß und der dann auch noch kalt wird und stinkt, wollen wir ja auch nicht haben. Und deswegen gehen wir den Konflikt an. Wir beißen und kratzen uns also, aber wir fressen uns nicht auf, weil wir unseren Nächsten lieben und mit dem Geist Gottes die Konflikte lösen können. Ich will das. Du auch? Ist die Frage. Ich will, was Augustinus schreibt, miteinander reden und lachen, sich gegenseitig Gefälligkeiten erweisen, sich necken, dabei auch einander Achtung erweisen, mitunter sich auch streiten, ohne Hass, wie man das auch mit sich selber tut. Manchmal auch in den Meinungen auseinandergehen und damit die Eintracht würzen, einander belehren und voneinander lernen. Amen.